Kapitel 1. Wie alles begann. Erinnerungen. Hallo, Frau Herrmann. Guten Tag, hier spricht Ihr Verleger. Ich wollte Ihnen nur kurz den Termin für die Pressekonferenz zu Ihrem neuen Buch »Das Prinzip Arche Noah« durchgeben. Passt Ihnen der 6. September 2007? Ich schaue kurz im Kalender nach. Ja, das wäre in Ordnung. Sind wir wieder in Berlin? Wie es sich gehört, lacht er, in der Bundespressekonferenz, damit auch jedermann davon erfährt. Danke, prima, ich freue mich. Ich mich auch. Bis bald, auf Wiederhören. Ich bin aufgeregt, schlafe kaum richtig. Etwa 4 Wochen sind es noch bis zur Präsentation meines neuen Buches »Das Prinzip Arche Noah«, warum wir die Familie retten müssen. Eine merkwürdige Unruhe plagt mich seit Tagen. Bilder vom letzten Mal tauchen immer wieder auf. Rückblick. Damals war es der 7. September, also fast genau ein Jahr zuvor, als ich der Öffentlichkeit an gleicher Stelle mein Buch »Das Eva-Prinzip« für eine neue Weiblichkeit präsentierte. Bereits im Vorfeld war es seinerzeit zu heftigen Protesten von Journalisten und Medienfrauen gekommen, von denen sich einige nicht gescheut hatten, meinen Geisteszustand in Frage zu stellen. Nur weil ich für eine liebevolle, gemeinsame Zeit von Müttern und ihren kleinen Kindern plädierte und nicht, wie üblich heutzutage, das generelle Hauptaugenmerk auf die vielfach hochbesungene Erwerbstätigkeit der Frau legte. Oh, wie ich für das Thema brannte, hatte ich doch all das, was ich dort geschrieben hatte, auch am eigenen Leibe erlebt. Als Karrierefrau seit vielen Jahren sehr erfolgreich, musste ich plötzlich mit Mitte 30 feststellen, dass ich mich bei allem öffentlichen Ansehen und dem hart erkämpften Ruhm in Wahrheit Mutterseelen alleine fühlte. Von meinem Lebenstraum, verheiratet zu sein und mindestens 3 Kinder zu haben, hatte ich mich in den letzten Jahren Stück für Stück verabschiedet. Zwar hatte ich einige Anläufe unternommen, scheiterte aber immer schon nach kurzer Zeit. Woran? Letztlich an meinem Job. Denn dieser war für mich immer das Wichtigste gewesen und dafür wurde alles andere in die zweite Reihe geschoben. Nun waren weder ein Ehemann noch Nachwuchs in Sicht. Nicht einmal einen Hund konnte ich mir anschaffen, weil ich ständig mit dem Flugzeug durch die Weltgeschichte gondelte. Familie? Gemeinsamkeiten? Private menschliche Netzwerke? Keine Zeit. Mir fehlte ein warmes Nest. Ich sehnte mich nach Geborgenheit und dem Schutz einer vertrauten Gemeinschaft. Wer würde mir beistehen, sollte ich einmal ernsthaft erkranken und auf die Hilfe eines anderen Menschen angewiesen sein? Und jetzt hatte die biologische Uhr von einem Tag auf den anderen mahnend und hartnäckig zu ticken begonnen. Plötzlich wünschte ich mir nichts sehnlicher, als ein Kind zu bekommen und eine richtige Familie zu gründen. Plötzlich konnte ich verstehen, was es hieß, wenn sich die berühmte innere Stimme meldet und jeden Tag etwas lauter und konsequenter mahnt. Meine Gedanken schweiften oft ab und suchten Hilfe. Der Blick in die eigenen seelischen Abgründe öffnete sich ohne eigenes Wollen täglich ein Stückchen weiter. Wer war ich eigentlich wirklich? Und was bildete die Grundlage meiner Existenz? Aus welchem Stoff war mein Selbstbewusstsein? Und wodurch nährte es sich? Würde ich ohne den beruflichen Erfolg, der mit viel öffentlichem Beifall verbunden war, auskommen können? Zugunsten einer Familie, für die ich mich persönlich stark engagieren müsste? In diesen Momenten begann ich, mein gesamtes Tun und Wirken der Vergangenheit zu hinterfragen. Welches waren eigentlich die Ziele gewesen, die mich bisher gelenkt hatten? Und wo war das ganz normale Leben geblieben, jene kurzen Momente, die außerhalb der Öffentlichkeit blieben, die jedoch das eigene, ganz private Herz wärmen und die Seele manchmal tanzen lassen? Kein Tag verging, an dem ich nicht diesen Fragen hinterher zu eilen suchte, keine Nacht, in der ich Schlaf fand, ohne darüber zu grübeln. Weit und breit war kein passender Mann in Sicht, keiner, der mit mir eine Familie hätte gründen wollen. Wer sollte hier denn auch mithalten können? Bei meinem Verdienst und dem gigantischen Erfolg und dem offensichtlichen prallen Selbstbewusstsein. Meine Schwester mochte recht haben. Ich machte den Männern wohl eher Angst, obgleich dies das Letzte war, was ich wirklich wollte. Am liebsten hätte ich mich endlich an diese berühmte starke Schulter gelehnt und einfach nur tief durchgeatmet. Die vielen unglücklichen Tränen, die ich nachts häufig in geduldige Hotelkissen weinen musste, sah zum Glück niemand. Wenn ich mich in meinem Berufsumfeld so umsah, dann war ich sicher nicht die Einzige mit derart romantischen, jedoch kaum umsetzbaren Märchenträumen. Vielen Kolleginnen meines Alters erging es ebenso. Unser Jahrgang war wohl der erste, welcher klar zeigte, hier wächst eine neue Frauengeneration heran. Emanzipiert, erfolgreich, jedoch kinder- und beziehungslos. Tief innen häufig frustriert, weil zu selbstständig, zu kompromisslos, zu egoistisch. Eine Generation, die forderte und sich nahm, was sie bekommen konnte. Affären, Selbstverwirklichung, Geld. Die auch nicht danach fragte, was morgen sein könnte. Erfolg, Jugend, Schönheit und vor allem Selbstbestimmung. Mit diesen Anforderungen werden wir Frauen da draußen täglich aufs Neue konfrontiert. Sie gelten immer und ständig als erste Lebensregel. Und inzwischen gibt es nichts anderes mehr. Das prägt. Man nimmt es ernst, denn alle anderen tun das doch auch. Und dafür nimmt man eine Menge Mühsal in Kauf. Man ackert und malocht an seinem Aussehen herum, fastet und hält sich fit, entbehrt und hungert. Seit einigen Jahren gehört auch noch das selbstverständliche Falten-Weg-Schnipsel- und Spritzprogramm dazu, wenn man mit all den anderen Beauties mithalten will. Was jedoch für mich niemals in Frage gekommen wäre. Ich wollte mein Gesicht nicht verlieren. Alle diese Mechanismen sind nicht dazu geeignet, das liebevolle Zusammenleben der Menschen zu fördern, sondern sie setzen den Einzelnen auf seine Überlebensscholle und lassen ihn einsam rudern. Das wollte ich nicht mehr. Plötzlich entdeckte ich, wohin ich auch sah, einen Mangel an Nächstenliebe. Interessierten sich die Menschen überhaupt noch dafür, andere zu verstehen und ihnen helfen zu wollen? Und wie war es bei mir? Besaß ich überhaupt so etwas wie Rücksichtnahme und Empathie anderen Menschen gegenüber? Gar Selbstlosigkeit, wie sie unsere Mütter und Großmütter uns noch unaufgefordert schenkten und von der unsere gesamte Generation wie selbstverständlich profitierte. Je aufmerksamer ich darauf achtete und danach suchte, umso resignierter musste ich feststellen, dass alle diese Tugenden aufgrund der zurückliegenden politischen Entwicklungen in Richtung Individualismus und Selbstverwirklichung praktisch abgeschafft worden waren. Auch bei mir. Hätte ich mir als junger, erfolgreicher Superstar, dem jeder Wunsch von den Augen abgelesen wurde, vorstellen können, des Nachts ein schreiendes Baby mehrfach hochzunehmen und zu stillen und es stundenlang herumzutragen und dabei kein Auge zuzutun? Auf keinen Fall. Später einmal, lautete meine Generalantwort darauf. Später habe ich noch genügend Zeit dafür. Später? Wann sollte das eigentlich sein? Und wann war der letzte Zug für immer abgefahren? Ebenso wie heute die meisten jungen Frauen antworten später. So wenig wissen sie wie ich damals, dass der weibliche Körper ab dem 25. Lebensjahr wieder den Rückzug in die Unfruchtbarkeit beginnt. Und dass viele diesen Zeitpunkt verpassen, weil sie gerade noch dieses oder jenes Berufsziel erreichen wollen und somit ungewollt kinderlos bleiben. Meine Mutter sagte oft, Kinder passen nie ins Konzept und deswegen passen sie immer. Kluge Worte, die ich jahrelang unbeachtet beiseite geschoben hatte. Im letzten Moment heiratete ich dann doch endlich noch. Zwei Ehen waren zuvor schon in die Brüche gegangen. Vielleicht auch deswegen, weil ich vor lauter Erfolg kaum Zeit, Nachsicht und Kompromissbereitschaft übrig hatte für die Partnerschaft mit einem anderen Menschen, auf den ich Rücksicht hätte nehmen müssen. Als ich wenige Jahre später als sogenannte Spätgebärende schließlich noch die Krönung meines Glücks erfuhr, indem ich Mutter eines gesunden Kindes wurde, stellten die Hormone oder vielleicht auch der liebe Gott mein Leben mit einem Schlag komplett auf den Kopf. Plötzlich fühlte und dachte ich anders. Ich wurde zu einem neuen Menschen. Ansehen und Lob waren auf einmal nicht mehr so wichtig, denn die Liebe zu meinem Kind katapultierte mein Herz direkt in den Himmel, wo kleine Engel glockenhell vom Glück des Lebens und der Liebe sangen. Oh ja, in diesen heiligen Sphären wollte ich mit meinem Kind sein. Ich wollte es in den Armen halten, ihm vorsingen und es in den Schlaf wiegen, wollte es wachsen, sprechen und laufen lernen sehen. Ich wollte es aus tiefem Herzen lieben dürfen und ihm die beste Mutter der Welt sein. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben wirklich glücklich. Leider interessierte sich mein berufliches Umfeld nur bedingt für diesen emotionalen Höhenflug. Meine plötzliche Verhaltensänderung war für die meisten alles andere als nachvollziehbar, geschweige denn dem Zeitgeist entsprechend. Denn schließlich rief die berufliche Pflicht. Meine Verträge wollten erfüllt werden, Sendungen konnten nicht verschoben werden und ich gehörte doch zu den erfolgreichen Karrierefrauen, denen die Erwerbstätigkeit über alles zu gehen schien, oder? Eine Kluft begann sich zu öffnen zwischen meinem alten und dem neuen Leben, verbunden mit Glück und Sorge. Glück über das wunderbare Kind, Sorge vor der wirtschaftlichen, der beruflichen Zukunft. Wie sollte ich das alles unter einen Hut bringen? Dieser innere Konflikt wuchs täglich. Er sorgt bei Millionen anderer Frauen und auch bei Männern nicht selten dafür, dass sie sich von vornherein gegen eigene Kinder und gegen die Familie entscheiden. Von diesem inneren Zwiespalt, der unsere Gesellschaft seit vielen Jahren wie eine unsichtbare, schwere Krankheit heimsucht und bedrängt, wusste ich zu jener Zeit noch nicht viel. Doch sollte ich schon bald meine ersten eindrucksvollen Lektionen erteilt bekommen. Je mehr ich versuchte, allem gerecht zu werden, umso drängender klang in mir die Frage, wie machen das denn eigentlich die anderen Mütter, die arbeiten? Wollten die denn nicht auch viel lieber bei ihren kleinen Babys bleiben? Ich begann zu recherchieren, denn diese Fragen bewegten mich zutiefst. Und so wurde ich durch die Geburt meines einzigen Kindes Stück für Stück mit einem neuen, gesellschaftspolitisch hochrelevanten Lebensthema vertraut, welches mein Dasein auf eine völlig andere Ebene stellen sollte.